Und das Thema heute ist Demut. Wie kann ich euch das sagen? Ich bin Experte, wie man es nicht machen soll. Und das ist mir ein komisches Thema eigentlich. Wahrscheinlich früher hätte mir das nicht viel bedeutet, Demut. Und musste das lernen im Laufe des Glaubenslebens, wie wichtig Demut ist. Ich weiß nicht, was du darüber denkst. Irgendwann kriegte ich einen Aufsatz. Oh, danke. Ja, vielen Dank. Kriegte ich in der Firma, wo ich arbeite, einen Aufsatz über Demut. Ich habe gedacht, das ist interessant. Nach langen Jahren als Christ taucht plötzlich Demut auf als Größe im Wirtschaftsleben. Und man hat es irgendwie erkannt. Und wenn wir heute das Thema angucken, dann ist es vielleicht der Schlüssel, nach dem wir suchen. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Als ich zum Glauben kam, dann wusste ich, ich bin verloren und Gott ist fern von mir. Und ich brauche Gott, denn ich kam mit meinem Leben nicht zurecht. Und dann habe ich gesehen, was Gott alles verspricht. Der verspricht Freude, Friede, Ruhe, Weisheit, Glück. Und ich wusste, ich bin auf der Suche danach, aber das habe ich nicht. Und deswegen kam ich Jesus Christus näher. Und als ich dem näher kam, dann habe ich nicht nur festgestellt, ich habe nicht Freude, Friede, Ruhe, Glück, sondern das ist noch schlechter. Ich sehe plötzlich, wenn ich Gottes Hilfe will, dass da was im Weg ist. Und das nennt die Bibel Sünde. Das ist, ich habe gar nicht nach Gott gesucht. Ich habe gar nicht die Gemeinschaft mit ihm gepflegt. Ich habe sogar gegen Gott gehandelt. Und bevor ich von ihm was kriege, muss ich erstmal zu ihm kommen und das in Ordnung bringen. Und als ich dann zum Glauben kam, dann habe ich gesehen, wow, was Gott alles gibt. Die Sünde war aus dem Weg geräumt, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, hat alle Sünde weggenommen und jetzt ist der Selbstbedienungsladen vor mir auf. Gott verspricht Freude, Friede und all das. Und ich weiß nicht, wie dir das geht. Manchmal sieht es so aus, dass das Leben als Christ steht alles vor dir. Du siehst es, du kennst die Verheißung. Gott will dir Glück geben und Ruhe und Frieden und Liebe. Und wenn du dir das greifen willst, dong, dann ist es, als wenn eine Scheibe davor ist. Und du kannst es nicht greifen. Aber es ist doch da und Gott hat es versprochen. Und du willst es und es geht nicht. Das ist ungefähr so wie in Wien spazieren gehen, abends, du siehst die ganzen Läden. Und dann siehst du, oh, schöne Schaufenster, schöne Sachen drin. Erstens zu teuer. Können wir direkt dran weitergehen. Gestern Abend sind wir dahergegangen und sind durch die Stadt gegangen. Dann war da Louis Vuitton und Christian Dior und was du alles gesehen hast. Und interessant ist, ganz oft denken wir immer, die einfachsten Kleider sind die teuersten. Wir wollen keinen Schnickschnack, sondern ganz einfach. Aber dann kostet das Ding 2000 Euro. Wir denken, haben wir so einen exklusiven Geschmack, aber es war nur so gerade geschnitten. Aber bei Gott ist es noch, der Preis ist bezahlt. Du hast ein Schaufenster, der Preis ist bezahlt und du kannst dir das greifen. Ruhe, Friede, Freude, Glückseligkeit und trotzdem ist die Scheibe davor und du kommst nicht dran. Kennst du das? Gott hat dir versprochen, dass wenn du mit ihm lebst, er dir helfen wird. In deiner Ehe. Ich sehe das immer bei Predigten, wenn wir Ehen haben. Und du siehst es an den Leuten. Ich habe mal zu Maike gesagt, wenn irgendwas dich anspricht in der Predigt, dann guck mich nicht an. Dann weiß der Prediger sofort, wo mein Problem ist. Und bei Hochzeiten ist es so, wenn du predigst, ihr seid zusammen als Ehepaar und jetzt werdet ihr euch lieben, immer fröhlich sein und glücklich, das ist Gottes Plan. Und du siehst die älteren Geschwister da sitzen und oder die gucken nur so leer, wo du denkst, so, die denken, ja, das haben wir auch gedacht, aber jetzt ist es anders geworden. Kennst du sowas? Kann dir vielleicht so durchgehen. Vielleicht bist du Pokerface und du guckst einfach fröhlich und denkst, ja, das stimmt bei mir auch. Und ich kann das bezeugen. Oder mit Kindern. Gott gibt Kinder und du denkst, oh, das ist das Schönste. Und du hast Kinder und dann werden die ganz anders, als du dachtest. Du dachtest, wenn wir alles richtig machen, dann werden die immer sagen, ja, Papa, genauso wie du das sagst. Könnt ihr mal aufräumen, oh, Papa, du bist so weise. Super Tipp, mache ich direkt. So ungefähr stellt man sich das vor, weil man ist ja Christ und mit Jesus Christus und die sind auch gläubig, dann machen die einfach mit und dann wird es super. Und später zahlen die dir auch die Rente, weil die ja wissen, du hast alles für sie getan, jetzt tun die alles für dich. So wird es, oder? Und dann gibt es plötzlich Streit mit den Kindern. Dann sind die weg. Dann machen die eigene Dinge. Aber ich bin doch Christ. Und du denkst so, kommst nicht dran. Oder in der Arbeit. Du bist Christ und du denkst, boah, als Christ, da werde ich ein Zeuge sein. Ich werde immer fleißig arbeiten, immer fröhlich sein dabei. Das werden die anderen honorieren. Und plötzlich mobben die dich auf eine Art, das hättest du nie gedacht. Du bist das Allerletzte. Du musst immer die Drecksaufgaben machen. Du wirst ausgenutzt. Und du denkst, aber ich bin doch Christ. Ach, wie komme ich da dran? Und so ging mir das auch im Glaubensleben. Als ich zum Glauben kam, da habe ich gedacht so, wow, jetzt kenne ich Gott. Ich weiß, was ich tun soll, nicht mehr sündigen. Immer brav sein und gehorsam. Und das werde ich jetzt so machen. Und dann werde ich jetzt einfach all das machen, was Gott sagt. Und dann wird es was. Und dann weiß ich noch, ich glaube, ich habe das beim letzten Mal auch erzählt, wie wir die Bibel durchgelesen haben. Und dann haben wir das durchgelesen mit dem Wissen, wir werden jetzt alles tun, was Gott sagt. Und dann haben wir angefangen, hatten wir einen Kurs in der Bibel, Gemeinde Bibelschule von Adam, ganzer Alte Testament. Dann haben wir die Geschichten gelesen von Adam und haben gedacht, ach, ist der blöd. Das gibt's doch nicht. Der kann doch jetzt nicht, wo Gott alles gemacht hat, kann er doch nicht einfach ein Gebot übertreten. Und denk immer dran, der Garten Eden war vielleicht so groß wie Österreich, ja? Alles, da waren Flüsse, drei Flüsse, da ist nicht ein Baum, der und der Baum und ich muss ja was essen, sondern das ist ein ganzer Garten und da ist ein Baum, von dem du nicht essen sollst. Das ist nicht unfair. Das ist Kindergarten. Natürlich kannst du von dem einen Baum nicht essen, weil du so viele andere Sachen hast, denn Gott ist großzügig. Aber irgendwie, warum isst er davon? Jetzt macht er alles kaputt. Ich habe heute noch Probleme wegen Adam. Ich werde es anders machen. Dann geht es weiter zu, wen hast du da? Abraham. Abraham, Mann, der wählt Abraham aus, war Götzendiener, holt den und jetzt soll der im Land sein und du sollst ein Kind kriegen. Dann fängt er an mit Hagar. Also der soll doch warten, bis endlich mit seiner Frau, dann nimmt der Hagar und dann kommt da raus, die Konsequenzen haben wir heute noch. Warum macht der das? Der soll doch warten einfach, da muss man halt mal 25 Jahre warten, bis das Kind kommt. Okay, dann weiterlesen mit Isaac und Jakob. Jakob, da betrügt er. Der hätte den Segen sowieso gekriegt. Warum lügt er? Warum betrügt er? Das gibt's doch gar nicht. Und weil er betrogen hat, hat er nur Schwierigkeiten gehabt. Bei seinem Schwiegervater, dann wurde er betrogen mit der anderen Frau. Dann hat er Angst gehabt mit Esau. Ja, warum macht er das? Und dann Mose. Mose wird geboren, 40 Jahre beim Pharao. Dann will er das Volk retten und tötet jemanden. Einfach so, ohne Befehl von Gott. Musste der 40 Jahre in der Wüste bleiben als Hirte, bis der dann 40 Jahre führen konnte. Wir haben gedacht, das werden wir nicht machen, wir werden immer auf Gott hören, jederzeit. Und dann kam das Volk Israel. Mensch, die kommen, werden befreit. 10 Plagen, gewaltige Taten Gottes. Und du denkst, wenn du das gesehen hättest, ja, mit dem Wasser und den Fröschen und den Heuschrecken und dem Hagel und dem Licht, ja, da würde ich alles machen, was Gott sagt. Da würde ich einfach, ich gehe mit, wo immer du mich hinführst. Dann kommen die in die Wüste und dann fangen die an zu meckern. Hier ist nichts zu essen richtig. Hier ist nichts zu trinken. Das gefällt mir nicht. Ich hätte mehr erwartet. Und dann kommt, am Anfang ist Gott geduldig. Dann führt er die zum Sinai. Und dann erscheint deine Heiligkeit. Und ich würde denken, boah, da würde ich sofort mitmachen. Also alles, was Gott sagt. Und dann machen die einen Kalb. Denken, hier ist unser Gott, der kommt nicht mehr, der ist weg, der Mose. Ja, was ist da los? Und das Schlimme, nachdem wir all das gelesen haben und gedacht haben, oh, schon wieder, oh, haben die wieder was falsch gemacht. Oh, also das würde ich nie machen. Ich will immer alles richtig machen, musste ich feststellen. Selbst mein bestes Wollen kriegt es nicht hin. Nach jetzt 27 Jahren bin ich gläubig und ich habe es nicht besser gemacht als Adam, Abraham, Mose und die anderen. Denn ich will zwar, aber in mir ist ein Programm, das immer denkt, Christoph kriegt es hin. Ich will das machen, was Gott sagt. Mit der Idee, ich werde es auch schaffen. Und das, was ich lernen musste, war, Nee, früher wolltest du nicht. Das war Sünde. Jetzt will ich, aber auch wenn ich errettet bin, kann ich es nicht ohne Gottes Hilfe. Und das ist fast frustrierend. Wenn da nicht die Lösung wäre und Gott sagt, Christoph, du musst es auch gar nicht schaffen. Denn erst dann kommst du richtig zur Ruhe, nicht wenn du weißt, was richtig ist, sondern wenn du mir das überlässt und in Abhängigkeit von mir lebst. Du musst gar nicht schlau sein, Christoph, sondern ich habe alle Schlauheit. Du musst gar nicht kräftig sein, sondern ich habe alle Kraft. Du musst gar nicht voraussehen, was passiert, denn ich habe das schon vorausgesehen. Und du musst nicht mehr machen als gehorsam sein, weil ich habe den Überblick. Einfach warten, denn ich werde es tun, Stück für Stück. Und dein Job ist, sei einfach demütig. Ordne dich unter und dann kommt mit Sicherheit, was Gott dir versprochen hat. Und dann siehst du die Sachen und du kannst durchgreifen und da hast keine Scheibe mehr davor. Und das ist, worum es in der Predigt gehen soll. Gucken wir am Anfang einen Vers an, oder ein paar Verse an, damit wir das verstehen. Und der erste ist in 1. Petrus 5. 1. Petrus 5. Und wenn wir das durchlesen, dann lass uns nochmal beten, dass Gott die Ehre kriegt. Vater im Himmel, ich danke dir für deine wunderbare Fürsorge, dass du alles im Griff hast, dass du alles in der Hand hast. Ja, und wir versuchen selber immer rumzuwursteln und wir bilden uns ein, wir könnten so viel und können doch gar nichts. Und wir müssen auch nichts können, weil du alles kannst und in deiner Hand gelingen Sachen. Ja, nach 27 Jahren weiß ich, dass all mein Gewurstel mich nicht weitergebracht hat. Das Einzige, was geholfen hat, bist du. Und hilf du, dass wir das immer wieder neu erkennen, auf dem Weg bleiben, damit wir am Ende erleben, wie es wird, wenn du alles machst und alles bist. In Jesu Namen, Amen. Übrigens muss ich dir noch sagen, ich bin nicht 27 Jahre gläubig, sondern ich habe auch 6 Kinder und die sind schon älter. Und ich bin auch Pastor. Da sollte man mehr erwarten, oder? Aber das hilft auch nichts. Du kannst noch so reif sein, noch so viel haben. Es hilft dir nichts, wenn Gott nicht der Mittelpunkt deines Lebens ist. In 1. Petrus 5, da heißt es folgendermaßen. Und mach dir das klar. 1. Petrus 5, Vers 5. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter oder den Älteren. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn, und jetzt kommt's, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Nur am Anfang diese Idee, wir sollen uns unterordnen, am allermeisten aber Gott unterordnen, Gott demütigen. Warum? Vers 6, der hat eine gewaltige Hand. Der kann alles. Und wenn du dich ihm unterordnest, dann kann er die Sache machen. Was wäre sinnvoller, wenn ich dir helfe, du musst was tragen, wenn ich dir helfe oder wenn ein Zweijähriger dir hilft? Wem würdest du mehr zutrauen? Meistens sagen Leute, du bist größer. Aber jetzt stell dir vor, ob ich das mache oder Gott das macht, wer hat die größeren Hände? Wie dumm müssten wir sein, wenn wir Gottes Hilfe ablehnen, indem wir sagen, ich mache es selber. Und kennst du so Kinder? Ich mache es selber, ich kann das selber. Dann machen die das und dann geht alles kaputt. So sind wir. Ich mache es selber, ich will das selber können. Und wir versuchen, unabhängig von Gott, die Sachen zu machen, weil wir irgendwie reif werden wollen. Und je reifer, desto mehr muss man selber machen. Aber das ist eine ganz dumme Idee. Das macht die Welt. Kinder, meint man, müsste man zur Unabhängigkeit erziehen. Und das Ende haben wir. Jeder ist unabhängig. Jeder ist Star und dann brauchst du die Fernsehsendung, damit der da Star ist und der da Star. Und wenn du nicht mehr Star werden kannst, dann machst du eine eigene Sportart. Von mir aus das fünfrädrige Rad, wo du der Beste bist, weil es gibt nur einen, der ein fünfrädriges Rad hat. Irgend sowas. Aber wir müssen immer, wow, wir sind Stars und wir sind unabhängig. Wir können das selber. Aber die Bibel macht klar, wir müssen abhängig sein von Gott. Abraham war dann gut, wenn er abhängig von Gott war. Mose konnte dann etwas erreichen, als er abhängig von Gott war. Israel konnte endlich ins Land gehen, als sie abhängig von Gott waren. Denn seine Hand ist so mächtig, der kann einfach durchgreifen. Gewaltig. Verstehst du? Demut hilft dir einfach runterzukommen, zu wissen, ich bin nicht so kräftig, er ist kräftig und jetzt überlasse ich es Gott, weil der kann es besser. Dann heißt es hier noch, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Der will dich nicht demütigen, damit du da unten so und er über dich herrscht, sondern der will dich demütigen, damit er die Arbeit tut und am Ende holt er dich hin und stellt dich dahin. Manchmal ist es so mit den Kindern. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du sagst den Kindern, ja, du kannst helfen. Und dann nachher sagt man, der hat mir geholfen. Der hat das gemacht. Und dann ist jemand so, ich habe es gemacht. Und so ist Gott. Nicht, dass er den Stolz fördert, ja, nicht den Stolz. Aber Gott möchte, dass wir mitarbeiten an seinem Werk. Und nachher wird er uns für alles, was wir tun, Ehre, Lob geben und Lohn. Obwohl das, was wir tun, ist eigentlich so, so wie ein Kind, das will beim Tragen helfen und hängt sich dann noch an den Tisch, ist aber mächtig stolz, dass nachher sagt, ich habe geholfen, war aber eigentlich nur Belastung. Aber als Papa weißt du, das ist der erste Schritt, mach weiter und irgendwann wirst du helfen. Und so ist Gott. Der greift durch mit seiner mächtigen Hand und der will dich erhöhen. Du musst nicht da unten sein, sondern der will dir eine Aufgabe geben, der will dir Wert geben, dass du in Ruhe dich zurücklehnen kannst und sagen kannst, danke Vater. Und dann ist es schön in 7, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Verstehst du, wenn du das in die Hand nimmst, wer ist dann verantwortlich, dass es klappt? Einfach, oder? Na du. Wenn du das Gott übergibst, wer ist dann verantwortlich dafür, dass es klappt? Na Gott. Interessant ist in unserer Gesellschaft, dass wir rumwursteln und wenn das dann nicht klappt, dann sagen wir, warum greift Gott nicht ein? Warum hilft er nicht? Und meistens sagen das Leute, die nie nach Gottes Willen gefragt haben, nie um Gottes Hilfe gebeten haben, nie nach Gottes Nähe gesucht haben. Wir wursteln rum und wenn es nicht klappt, dann muss irgendeiner muss schuldig sein. Warum? Sonst müsste ich ja zugeben, dass ich eine Null bin und ein Versager. Und wenn ich dann rumwurstel und es klappt nicht, um meinen Stolz aufrechtzuerhalten, muss jemand von außen schuldig sein. Dann sind plötzlich bei den Kindern die Eltern schuldig, dass sie so schlecht erzogen haben, weil wir stehen gerade in den Schwierigkeiten. In der Ehe, Mensch, da muss mein Ehepartner schuldig sein, weil sonst würde ich ja der Böse sein. Das kann ja nicht sein, oder? In der Gemeinde, da muss der Pastor, der ist immer schuld. Ganz bestimmt. So war das auch bei Jesus. Jesus war immer schuld. Aber wenn ich nicht demütig bin und zugebe, dass ich Hilfe brauche und dass ich in dem Schlamassel stecke, werde ich immer anklagen. So ist es immer. Jemand, der wirklich durchblickt, fängt immer bei sich selber an, das zeigt Demut. Der Herr Jesus sagt, was seht ihr? Den Splitter im Auge des anderen und den Balken im eigenen Auge seht ihr nicht. Du weißt, ein demütiger Mensch fängt immer bei sich an, bei Problemen immer. Und der zweite Schritt ist er und der dritte er. Und dann können wir, wenn das gelöst ist, zum anderen kommen. Alles andere ist Stolz. Ich versuche, von mir abzulenken zu jemand anders hin. Hier ist Vers 7, all eure Sorge werft auf ihn, denn der sorgt für dich. Du kannst sagen, hey, ich schaff's nicht mehr, ich kann nichts. Ich gebe das einfach dir. Du hast die Weisheit, du hast die Kraft. Du möchtest mich erhöhen und du willst sorgen. Hier gebe ich dir das. Und dann, wenn du das verstehst, dann verstehst du Vers 5. Da steht etwas, das ist so allgegenwärtig durch die Bibel. Und ich glaube, ich habe das nie richtig verstanden. Ich habe immer gedacht, Demut ist so netter Gimmick nebenbei. Also ich bin Christ, bin errettet und dann ist gut, wenn man mal irgendwann so Demut mitkriegt. Aber jetzt guck dir mal an in Vers 5, was da steht. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Überleg dir mal kurz, wie viel Gnade gibt's für jemanden, der nicht demütig ist? Was ist die Voraussetzung dafür, dass du auch nur einen Funken Gnade kriegst? Und Gnade ist, du kriegst was, was du nicht verdient hast. Wir können auch sagen, Geschenke Gottes. Und Geschenke Gottes sind Gnadengaben, Freude, Friede, Liebe, Ruhe, Gelassenheit. Wenn du das anguckst, wie viel Gnade gibt es für einen, der keine Demut hat? Keine. Demut ist nicht neben allen anderen Sachen etwas, was du auch noch brauchen kannst. Okay, also jetzt gerade habe ich keine Zeit für Demut. Ich muss gerade an Heiligung arbeiten oder ich arbeite an Dienstbereitschaft hier. Und wenn ich soweit bin, dann auch Demut. Ich musste feststellen, ich habe es nie gesehen. Nach 27 Jahren, vielleicht habe ich es irgendwann gesehen. Und dann war das weg. Und dann ist man halt busy, geschäftig als Pastor. Da musst du da helfen und da einspringen und da und in der Familie und da. Immer machen. In die Hand nehmen. Man muss was tun. Aber ich habe nicht gesehen, dass da steht, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Ohne Demut keine Gnade. Wenn ich nicht demütig bin, werde ich nicht Hilfe für meine Ehe kriegen, damit ich ein Mann bin, der liebevoll ist. Wenn ich nicht demütig bin, dann kann Gott keine Gnade geben, dass die Kinder und die Familie zusammenhält. Wenn ich nicht demütig bin, dann wird Gott mir keine Gnade geben, dass ich Schwierigkeiten aushalte im Job. Und wenn ich nicht demütig bin, dann werde ich in der Gemeinde auch keine Einheit bewahren. Wir haben das gehört in Epheser 4,1. Ich ermahne euch nun aufgrund der Berufung, dass ihr in Demut, mit Langmut und Sanftmut wandelt und die Einheit bewahrt. Also wir müssen die Einheit gar nicht herstellen. Die Einheit in der Gemeinde hat Gott schon hergestellt. Die Einheit in der Ehe hat Gott schon hergestellt. Die Einheit in der Familie hat Gott schon hergestellt. Was ich jetzt nur machen muss, ist, bewahre, was Gott gemacht hat und wie? Mit Demut. Mit dem Wissen, ich bin nur ein Diener. Ich diene der Gemeinde, der Familie, der Ehe. Mit dem Wissen, ich kann es selbst nicht, aber die mächtige Hand Gottes kann das. Ich muss das nicht selber in die Hand nehmen, sondern Gott sorgt für uns. Und mein Job ist, sei demütig, Christoph, ordne dich unter, überlass es Gott, bitte ihn und dann warte, dass er eingreift. Du könntest das Gleiche lesen in Jakobus 4, da sagt er, und das ist eigentlich Stolz, da ist keine Einheit, Jakobus 4,1. Und da sagt er, woher kommen denn die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Wie kommt es? Und ich denke an mein Leben zurück, die Kämpfe und Streitigkeiten, die ich habe, ist immer, wenn Christoph denkt, er muss die Sache mal selbst in die Hand nehmen. So, okay, in aller Liebe, ja, jetzt muss ich mal meiner Frau erklären, was hier so abgeht. Oder wenn meine Frau sagt, so, das werde ich jetzt dem Christoph mal zeigen, dass es so nicht geht. Nicht bös, weil Christoph ist im Auftrag des Herrn unterwegs. Und wenn Christoph versteht, was richtig ist, dann muss man auch folgen. Und wenn Maike im Auftrag des Herrn unterwegs ist und weiß, wie es geht, dann muss man Maike folgen, oder? Und so ist es in der Gemeinde auch. Aber es braucht Demut, damit wir uns zurückhalten und nicht unsere Kämpfe kämpfen, was wir wollen. Eigenwille und Selbstverwirklichung sind die wichtigsten Sachen. Der sagt hier in 4,1, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ich tue, was ich will und nicht Eigenwille und nicht, was Gott will. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ich folge meinem eigenen Willen und ich mache es selber. Warum sollte ich bitten? Das ist ja nur was für Schwächlinge, oder? Aber eben nicht. Sondern wenn ich weiß, dass die mächtige Hand Gottes reingreift, dann muss ich den bitten. Und in den meisten Fällen haben wir nichts, weil wir nicht demütig uns einordnen. Und zweitens, weil wir nicht demütig warten und bitten, Herr, hilf du, dass du das machst. Ich weiß, ich hatte eine Zeit, da habe ich richtig gerungen in der Familie. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich alleine unter 7 Feinden manchmal. Ich würde sagen, das Ziel, was ich verfolgt habe, war richtig. Also mein Ziel war, seid freundlicher zueinander. Und ich glaube, ich habe das beim letzten Mal erzählt, dann habe ich gesagt, bitte sagt es freundlicher zu jemandem, zu den Kindern. Und dann haben die anderen, die rochen das, das ist jetzt Anstrengung, wenn man hier freundlich sein muss in der Familie, dann haben sie gesagt, also wir fanden das jetzt nicht schlimm. Dann dachte ich, ja, ja, aber so reden wir ja auch nicht mit anderen Leuten, sondern wir wollen freundlich sein. Und dann haben 3 gesagt, ja, also wir finden das jetzt nicht schlimm, das war in Ordnung, ich kann damit leben. Ja, aber es ist ja nicht jetzt, ich kann damit leben, ist ja kein Maßstab. Also entweder ist es gut und liebevoll oder ist es nicht gut, nicht liebevoll, dann ist es nicht gut. Dass du damit leben kannst, verstehe ich. Und dann haben alle am Tisch gesagt, ja, also das ist für uns jetzt nicht schlimm. Ja, naja, es geht nicht darum, dass es nicht schlimm ist, sondern ist es gut, kann man das angucken und es ist schön, so wie das ist und es gibt dem Herrn die Ehre. Dann hatte ich 6 Feinde gefühlt und dann hat die Maike noch gesagt, ja, also es war jetzt nicht so gut. Und dann habe ich gesagt, ja, das gibt's doch nicht. Jetzt stehe ich hier alleine. Was machst du dann? Sagst du, nee, ist okay, also seid einfach missmutig weiterhin. Ich verstehe, es ist früh am Morgen und man hat auch keine Lust zu Hause, kann man sich einfach hängen lassen. Nee, das geht so nicht. Und dann hätte ich mit Liebe weitergehen sollen. Aber nach 3-4 Stufen habe ich gesagt, das gibt's doch nicht, das ist eine Verschwörung hier, die sind alle gegen mich oder was? Sag mal, ist noch in Ordnung hier? Was habt ihr eigentlich? Und dann hat Christoph plötzlich verärgert reagiert. Ich war in erster Stufe nicht demütig und dann kam Stufe 2, die hat mich zerstört. Aber das war gut so. In Stufe 2 hat man mir dann vorgeworfen, ich wäre das ganze Problem. Alle hätten hier unglaublich Frieden und Ruhe und Liebe untereinander, wenn Christoph nicht gesagt hätte, könnt ihr das freundlicher machen. Jetzt war ich auch noch der Böse. Also wegen mir haben alle Schwierigkeiten in der ganzen Familie. Und manchmal habe ich das dann geglaubt und gedacht, boah, ja, das, tatsächlich. So war das, Maike, oder? Die lacht da. Ich sage, das gibt's doch gar nicht. Jetzt bin ich der Böse, nur weil ich das sage, was Gott mir sagt. Und das hat mich dann noch mehr geärgert. Das gibt's gar nicht. Auch Christus wurde so behandelt. Und es stimmt, aber nicht mit der Einstellung, die ich hatte. Irgendwann wusste ich, du bewegst hier gar nichts, Christoph. Überhaupt nichts. Dein Heldentum ist toll, du stehst für die richtige Sache ein, aber dein Druck und es selbst in die Hand zu nehmen, bewirkt nichts. Und dann wusste ich irgendwann, ich muss mich demütigen. Ich muss sagen, ich habe das aus eigener Kraft gemacht. Das Ziel war richtig. Das nehme ich nicht weg. Das Ziel war richtig. Aber ich habe es aus eigener Kraft, eigenem Wissen oder Weisheit gemacht und nicht mit Gottes Liebe zuerst mal ihn fragen, beten, Geduld haben und darauf warten, dass er das, was ich gesagt habe, benutzt und umgestaltet. Manchmal reicht, du sagst es, beim nächsten Mal kommst du drauf zurück, beim nächsten Mal wieder drauf zurück, dann wartest du, kommst wieder drauf zurück. So wie Gott es gemacht hat mit Israel in der Wüste. Wie lange der da wartet, das ist ja, dann hält er das aus. Und dann wartet er nochmal und wieder, damit irgendwann das Volk das auch versteht. Und dann habe ich das gesehen und habe dann um Vergebung gebeten, habe gesagt, es war falsch. Ich habe euch hier Druck gemacht und das ist nicht richtig. Und dann kam Stufe 3, die ich brauchte. Jetzt war alles wieder hergestellt und für alle war in Ordnung. Und ich dachte, ja, ja, jetzt habe ich um Vergebung gebeten dafür, was ich falsch gemacht habe, aber wir müssen jetzt wieder zurück zu dem Punkt, wir müssen freundlicher miteinander umgehen. Und dann waren alle, ach, jetzt fängst du schon wieder an. Ich habe gedacht, du hast dich entschuldigt dafür. Ich dachte, ja, ja, aber das war nur für mein falsches Verhalten. Aber wir müssen trotzdem freundlicher miteinander umgehen. Und dann war plötzlich wieder Christoph der Böse. Ich weiß heute, das muss so sein. Und das muss ich aushalten. Und als Diener, der demütig ist, muss ich das in Kauf nehmen, damit ich widerspiegel, wie Gott selber ist und wie Christus das macht. Ich brauche nicht kämpfen. Ich muss mich manchmal unterordnen. Und das Gleiche gilt für dich. Ich habe das jetzt dargestellt aus der Sicht eines Mannes, aber als Frau gilt es genauso. Du sollst heute nicht nach Hause gehen und sagen, siehst du mal, der Christoph, der ist auch so ein Versager und du auch und jetzt machst du das anders. Ja? Du kannst über mich lästern, aber nicht über deinen Mann. Nicht über deinen Mann. Das ist wichtig. Und wo wir das sehen, ist bei Jesus Christus in Philipper 2. Du sollst wissen, nach all dem, Demut ist die Voraussetzung für jede Gnade, die du nur kriegst. Für jede. Es gibt keine Gnade, es sei denn, du bist demütig. Und demütig heißt, ich halte mich nicht selbst für weise. Ich halte mich nicht selbst für den, der das alles kann, sondern ich überlasse es der mächtigen Hand Gottes, dass er das lenkt. Ich bin gehorsam und ich bitte ihn, dass der das in die Hand nimmt. In Philipper 2 steht Folgendes und wir lesen den Abschnitt bis 11. Da heißt es, gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus, das kann auch Ermutigung heißen, Parakaleo ist beides, das ist neben jemanden gehen, um den zu ermahnen, wenn es notwendig ist, oder zu ermutigen, wenn es notwendig ist. Gibt es nun Ermutigung, Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? So schön. So macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern auch jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst oder machte sich selbst zu nichts, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch hoch erhoben, über alle Maßen und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die am Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Das, was mir ganz neu wurde vor einigen Monaten, ist, ich habe immer gedacht, Demut ist etwas, was ich als Sünder tun muss. Also ich sündige und dann muss ich in Demut zu Gott kommen und muss dann bekennen, okay, es war falsch, es war verkehrt. So wie ich das erzählt habe bei der Familie. Das hat mich, jetzt muss ich zugeben, ich war verkehrt. Und wenn ich das zugebe, ich war verkehrt, dann hacken sowieso alle auf mir rum. Wir wussten, du warst schuld, wegen dir hatten wir schlechte Laune. Und das hat mich immer geärgert. Demut war für mich immer, ich muss meine Fehler zugeben. Aber die Wahrheit von Demut ist gar nicht, dass wir Fehler zugeben. Sondern die Wahrheit an Demut ist, dass wir uns da einordnen, wo wir richtig hingehören. Wir sind nur Geschöpfe und nicht der Schöpfer. Und wir sind nicht deswegen demütig, weil wir gesündigt haben, sondern andersrum. Wir sind von Gott gemacht als Geschöpfe und er versorgt uns. Seine starke Hand ist über uns. Er sorgt für uns. Er gibt uns Rat. Er führt und leitet uns. Und was wir jetzt machen ist, wir sagen, ich kann es selber. Wenn Gott sagt, nicht von dem Baum essen, ich versuch's mal, das war gut anzusehen und ich könnte auch so sein wie Gott. Das nennt man Sünde. Und jetzt sagt Gott, Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn du quasi nicht mit Gott mitgehst und dich von ihm versorgen lässt und ihn alles machen lässt wie ein Kind, sondern du meinst, ich mach's selber, dann wirst du fallen. Und das nennt man Sünde. Du musst wieder runter von deinem Sockel. Und wenn du hier bist, wo du hingehörst, dann brauchst du dich gar nicht demütigen. In Abhängigkeit von Gott, der dich liebt und der dich führt und leitet und alles in deinem Leben in der Hand hat. Und dann kannst du auch durchgreifen und dann wirst du Friede erfahren und Freude und Ruhe. Aber hier, wo du selber drum kämpfst, wirst du nichts erreichen, weil du nichts kannst. Aber du musst auch nichts können. Du kannst einfach wieder zurück, da wo du hingehörst. Demut hat nichts zu tun mit Sünde, sondern andersrum. Weil wir nicht demütig sind, fangen wir an zu sündigen. Wir gehen weg von Gott, dann machen wir selber was, dann sündigen wir. Puh, jetzt müssen wir wieder runter. Was wir vergessen ist bei Sündigen, wir wollen höher. Puh, wieder nicht geschafft. Oh, muss ich um Vergebung bitten. Nochmal, ich versuch's nochmal. Jetzt reicht's. Puh, wieder nicht. Kennst du das? Das Leben ist ganz elend. Jetzt werde ich mehr Bibel lesen, noch mehr beten und noch mehr. Puh. Weil wenn wir das erkennen, dass wir es nicht richtig gemacht haben, wollen wir es aus eigener Kraft wieder richtig machen. Und was Gott sagt, es reicht nicht nur, die Sünde zu bekennen, sondern komm unter die mächtige Hand Gottes. Und der führt dich und der leitet dich. Demut ist eine Eigenschaft von Jesus Christus. Das haben wir hier gelesen. Seid so gesinnt wie Christus Jesus. Und sagst, ja, aber der hat ja gar nicht gesündigt. Genau das. Demut ist nicht etwas für Sünder, sondern Demut ist etwas, um einen Menschen schön und herrlich zu machen. Ich weiß nicht, ob du das richtig verstehst, aber die Demut Christi ist das Schönste, was du dir vorstellen kannst. Stell dir vor, da käme so ein Held, der sagt, so, ich bin gekommen hier, ich bin der Chef, jetzt macht ihr mal alle, was ich sage hier. Und wenn du das nicht machst, erschieße ich dich. Ich werde es nie vergessen, dass Kinder in Krisengebieten wurden gefragt, wer ist euer größter Held? Und alle zur damaligen Zeit haben Terminator gewählt, Arnold Schwarzenegger. Heute würde man wahrscheinlich, wie heißen die Marvels oder was machen die Marvels? Die Bösen werden alle getötet. Ist Christus so gekommen? Überhaupt nicht. Sondern der kam und er hat sich untergeordnet und war demütig und hat alle gerufen, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin demütig. Christus ist demütig. Das macht ihn so schön. Der ist kein herrischer Herr. Der ist demütig. Und wenn wir das angucken, dann sehen wir das hier in der Textstelle. Der ist so demütig und versteht, Demut ist nicht etwas, wo du nur was kriegst. Das ist die Grundlage für alles, was du kriegst, sondern Demut ist die allererste Pflicht, die deine Schönheit als Christ ausmacht. Das sieht so gar nicht aus. Und wenn ich mir angucke, wie Jesus rumgeschubst wurde, was er alles mit sich hat machen lassen, da könnte ich weinen. Und dass der für mich ans Kreuz ging, obwohl ich eigentlich dahin gehört, das überzeugt mich restlos. Und wenn der so demütig ist, der kommt von da oben. Wir sind hier und der geht runter. Wie sieht es mit uns aus? Was bilden wir uns ein, dass wir doch irgendwie noch was hätten? Und das musste ich bei all den Familienkämpfen verstehen. Selbst wenn ich recht habe und ungefähr unter Christus bin, ja, das ist jetzt übertrieben, okay? Also ich bin in Christi Auftrag unterwegs, muss ich mich trotzdem demütigen, weil er demütig ist. Wenn wir uns die Stelle hier angucken, mit vielleicht drei Punkten, dann müssen wir feststellen, in 2, 1 bis 2, würde ich sagen, Top-Gemeinde, oder? Überleg mal, wenn du eine Gemeinde hast, wie hier in Wien, wo Ermutigung und Ermahnung in Christus ist, Zuspruch der Liebe, wenn man hier ist, das ist so schön, man wird gedrückt, als wenn wir in der Dominikanischen Republik sind. Wir haben festgestellt, als wir so in Deutschland, sagt man, hallo, servus, in der Dominikanischen Republik, da waren wir zu Besuch und dann hat der Pastor gesagt, so, hier kommt der Pastor aus Deutschland. Wir waren eine Stunde zu spät, weil wir noch eine Stunde essen mussten. Alle haben gewartet und dann sind wir in den Versammlungssaal gegangen und ich habe gesagt, lass uns anfangen, die werden mich sonst hassen. hat er gesagt, so, jetzt begrüßen wir mal alle die Gäste. Und dann kamen 150 Leute und haben uns gedrückt. So Ältere, Jüngere. Und du denkst da so, oh. Das ist Liebe irgendwie und Zuspruch. So ungefähr ist es hier. So, man kommt und wird gedrückt und ist wie nach Hause kommen. Das ist schön. Und ich glaube, ihr erfahrt es auch und merkt es. Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Du merkst, wie alle dem Herrn dienen wollen. So verschieden die sind und so schwierig. Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Das ist da. Aber das alles wird zerbrechen, wenn nicht eins dazukommt. Das ist wirklich schön, hier hinzukommen. Und ich sage das nicht, weil ich was sehe bei euch einzeln, sondern weil ich weiß, dass das zerbrechen wird, wenn die eine Sache nicht dazukommt. Und das ist in zwei, so macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Da kommen ganz viele zusammen und es ist bei uns in der Gemeinde auch so und alle erleben, wie schön das ist und wie herrlich. Genauso bei Ehe, da kommen zwei zusammen und du denkst, ach, das ist so schön, ich könnte mit dem anderen immer zusammenbleiben. Aber wenn der eine Punkt nicht kommt, dass wir uns unterordnen der einen Sache, die Gott mit uns vorhat, dann wird es alles auseinandergehen. Und das ist, was Paulus den Christen dort schreibt. Ihr habt das, Ermutigung und Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, das wirkt da. Ihr habt Herzlichkeit, aber bitte, bitte, macht meine Freude völlig, dass ihr eines Sinnes seid und Demut habt. Demut macht es so schön, dass es auf andere zugehen, den anderen höher achten, dem die Tür aufhalten, dem dienen, für den Dasein, das macht es gerade aus. Und die Gefahr ist, dass das alles weg ist. Ihr kennt die Geschichte von dem Pharisäer und dem Zöllner. Der Pharisäer geht in die Synagoge oder wo immer er hingeht und er sagt, ach gut, dass ich nicht so bin wie die anderen. Ach, gut, dass ich Geld gebe, gut, dass ich bete. Und der andere Sünder kommt und sagt, Herr, sei mir Sünder gnädig. Was hat Gott besser gefallen? Nicht äußerer Gottesdienst, sondern innere Haltung auf Gott ausgerichtet mit dem Wissen, ich bin demütig und wer kriegt die Gnade? Nur der Demütige. Gott widersteht dem Hochmütigen, der sagt, der ging raus, nicht gerechtfertigt. Aber der Demütige, dem schenke ich die Gnade. Und wir können sehen, Demut, der erste Schritt der Demut ist Bekehrung. Du gehst zu Gott und sagst, ich kann es nicht. Ich gebe auf, ich mache nur Mist. Gott, du kannst alles. Und ich setze mein ganzes Vertrauen, meinen ganzen Glauben auf dich. Was ich nicht kann, machst du. Du bist alles, ich bin nichts. Und bitte rette du mich. Und der tut es. Ich hoffe, ihr habt es erlebt. Deswegen ist er am Kreuz gestorben. Aber der zweite Schritt ist, wenn ich errettet bin, dann versuche ich jetzt aus eigener Kraft es zu tun. Und jetzt kriegen wir das hin. Wir kommen als Gemeinde zusammen. Alles ist schön. Und komm, jetzt muss ich wieder lernen. Auch Gemeinde schaffe ich nicht. Da ist Gott. Wir versuchen es. Wir kriegen es nicht hin, die Einheit zu bewahren. Jetzt muss ich zu Gott und bekennen, Herr, ich schaff's nicht. Bitte hilf du mir. Und dann wird Gott dir die Scheibe öffnen, sodass du zugreifen kannst. Aber ohne Demut wird es nicht sein. Wir machen einen ganz kleinen Test, einen Mini-Test, ob wir Demut haben. Und ich habe festgestellt, Stolz ist so brutal. Wir hören die Botschaft der Bibel manchmal und die heißt, Gott liebt dich. Du bist ihm wichtig. Und du bist wertvoll. Und jetzt fragen wir uns, warum liebt Gott uns eigentlich? Woran liegt es? Manchmal ist es tödlich, was wir aus biblischen Botschaften machen. Also ich sehe das so vor mir, Gott liebt mich. So, endlich hat es jemand erkannt. Christoph, du bist wertvoll. Gutes Buch. Ich hoffe, die anderen sehen es auch. Du bist auserwählt. Ich werde sonst nie gewählt, aber Gott ist richtig. Was gibt es noch für Botschaften? Du bist Prinzessin. Nein, Du bist ein königliches, priesterliches Geschlecht. Alles klar? Ich bin von Gott geliebt übrigens. Ich bin auserwählt. Ich bin ein königliches Geschlecht. Ich bitte, die Auferwartung mir zu bringen. Versteht? Alles biblische Botschaften, oder? War irgendwas falsch davon? Ich bin geliebt, ich bin wertvoll, ich bin auserwählt, ich bin ein königliches Geschlecht. Was mache ich damit? Verstehst du? Wir kommen zusammen als Gemeinde und wir machen alle Religion. Wenn das ist, wir versuchen zu Gott zu kommen. Aber Glaube ist, Gott kommt zu uns und der macht alles. Die Wahrheit ist, nach 27 Jahren, dann noch Pastor, Vater von 6 Kindern, weiß ich, der liebt mich nicht, weil ich so clever bin oder weil ich so gut kann mit den Kindern, sondern weil er Gott ist und er liebt auch einen Haufen Sünde und Mist. Und der Grund, warum ich auserwählt bin, ist nicht, weil ich es drauf habe und Pastor bin und 6 Kinder habe und eine Frau, die toll ist, sondern weil er einen Plan mit mir hat, den er weiterbringt mit seiner mächtigen Hand. Und ich bin auch nicht ein königliches Geschlecht, weil ich so edel bin und so nett und so freundlich, sondern obwohl ich bös bin, gemein, ärgerlich, macht er seinen Plan mit mir. Und warum bin ich wertvoll? Und das ist wahrscheinlich der Ursprung von allem. Warum sind wir wertvoll? Ich würde manchmal wünschen, es liegt an meinem blendenden Aussehen. So, wenn ich früher Bilder angucke, haben Leute gesagt, oh, der ist aber hübsch. Dann guckst du heute Bilder an und denkst, oh, nichts übrig geblieben. Früher war ich Sportler, habe höherklassig gespielt. Heute werde ich als Letztes gewählt. Warum bin ich wertvoll? Jedes Kind fragt sich das. Jeder fragt, warum bin ich wertvoll? Was ich feststellen musste, ich bin wertvoll, weil ich bin von Gott gemacht. Keine Ahnung, warum der das wertvoll fand. Der fand es gut, dass ich Haare am Arm habe. Der fand es scheinbar gut, dass ich so groß bin, auch wenn ich mir den Kopf immer anstoße. Der fand es scheinbar gut, dass ich irgendwie ein bisschen dicker bin als die anderen, die so Spargel-Tarzans sind. Keine Ahnung, warum. Der fand es gut, dass die Ohrläppchen hier unten abstehen. Der fand es gut, dass das Kinn so raussteht und immer Kinder sagen, warum hast du so ein Kinn? Dann fragen Kinder mal, warum hast du so viel Haare? Dann sage ich immer, die Haare sind da, wo die Intelligenz sitzt. Und bei mir hat der ganze Körper Intelligenz. Irgendwas muss man ja haben, oder? Die Wahrheit ist, ich bin gar nicht wertvoll in mir, sondern weil Gott mich gemacht hat. Und hinter mir steht der allmächtige Gott. Und wenn du mich nicht lieben kannst, verstehe ich, aber du hast ein Problem mit Gott, weil der liebt mich. Und wenn du mich nicht wertvoll findest, verstehe ich dich. Aber du hast ein Problem mit Gott, weil der findet mich wertvoll. Und wenn du denkst, ja Christoph, dir höre ich nie zu, auch wenn du sagst, du bist der Auserwählte, verstehe ich, du musst mir nicht zuhören. Aber du musst Gott zuhören, der irgendwie Menschen benutzt, die so niedrig sind. Dass wir demütig sind, liegt einfach an Gott. Und dass wir demütig sind gegenüber Menschen, liegt einfach an Gott. Die Gefahr ist, dass wir religiös sind, aber nicht wirklich demütig. Und deswegen müssen wir sehen, Demut ist die fehlende Eigenschaft von uns Christen und die oberste Pflicht, damit wir erhalten können, was Gott uns gegeben hat. Ohne Demut, null Gnade, null Gnade. Schritt 2, Demut ist die Schönheit Christi. Schau dir das an. Wir sollen so sein wie Jesus Christus. Und wir haben schon gesehen, dass Jesus ist nicht demütig, weil er Sünder war, sondern weil er sich einfach einordnet. Und wie ist er demütig? Da gibt es tolle Stufen. Da heißt es in 5, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Also er hat nicht das, ich bin Gott, ich werde da nicht von losgehen. So wie Christoph zu Hause sitzt und sagt, ich bin Papa, ich habe Recht und ich werde jetzt nicht nachgeben, gar nicht. Das hat er nicht festgehalten wie ein Raub, sondern hat gesagt, wenn ich irgendwie helfen kann, lasse ich los, was ich habe an Privilegien und gebe das komplett auf. Ich bin Gott, aber Aber ich gehe runter. Und dann machte er sich in Vers 7, sondern er entäußerte sich selbst. Wir könnten auch übersetzen, er machte sich selbst zu nichts. Der gab auf, was er an Privilegien hatte, der gab auf, was er an Allmacht hat und das alles für uns, damit er zu uns kommen kann. Ich bin mir nicht sicher, ich lese ja ein paar Bibelstellen vor aus dem Johannesevangelium. Und mir war das unglaublich hilfreich, das nur zu hören, ich werde so schnell lesen, dass du wahrscheinlich nicht mitkommst, weil wir nicht die ganze Zeit dafür nehmen. Aber im Johannesevangelium wird wie nirgendwo anders die Göttlichkeit Jesu betont und die Allmacht Jesu und die Souveränität Jesu. Aber interessanterweise ist genau im Johannesevangelium die Demut Jesu so unglaublich betont. Hör dir mal folgende Sachen an. In Johannes 4, Vers 34 sagt Jesus, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Also Jesus tut nicht sein Werk, tut auch nicht seinen Willen, sondern seine Freude ist, dass er das macht, was der Vater sagt. Johannes 5, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Hörst du? Der Sohn sagt, ich kann nichts von mir selbst aus tun. Ich bin nichts. Der Vater ist alles. Jesus? Johannes 5, 30. Ich kann nichts von mir selbst aus tun. Wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat. Jesus sagt, ich tue gar nicht meinen Willen, obwohl er Gott ist. Johannes 5, 41, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Er ist nicht gekommen, um Ehre zu kriegen, sondern um zu dienen. Johannes 6, 38, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Der ist gar nicht in eigenem Auftrag. Christoph ist so oft in eigenem Auftrag unterwegs. Und mir fehlt, dann habe ich Kämpfe und Streitigkeiten, weil ich Gott nicht bitte, hilf mir. Und wenn ich dann etwas will, dann bete ich immer nach meinem Willen und nicht nach dem Willen des Vaters. Johannes 7, Vers 16, Jesus antwortet und sprach zu ihnen, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Das ist Jesus, ich meine, der wüsste, was los ist, aber ist gar nicht seine Lehre, der macht nur, was der Vater sagt. Johannes 7, 28, da rief Jesus, während er im Tempel war, lehrte und sprach, ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Das ist erstaunlich, Johannes 8, 28. Wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Hörst du immer dieses Wort nichts? Nicht mein Wille, nichts von mir selbst, nicht meine Ehre. Der ist nichts. Der ist nur Mittler. Erstaunlich. Und das ist Jesus. Verstehst du, das macht ihn so schön. Und das soll dir auch Freude machen, wenn du demütig bist, ist es nicht, weil du immer sündigst und untergedrückt werden musst, sondern weil das die Schönheit Jesu ist, die du nachmachen kannst. Du musst nichts können. Johannes 8, Vers 42. Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Johannes 8, Vers 50, ich aber suche nicht meine Ehre, es ist einer, der sie sucht und der richtet. Wenn wir zurück sind bei Philippa, dann können wir sehen tatsächlich, der entäußerte sich selbst, hat nicht mehr seinen Willen getan, sondern des Vaters, hat nicht seinen Plan vollbracht, sondern den des Vaters, hat nicht seine Worte gelehrt, sondern die des Vaters, hat nicht das getan, was er wollte, sondern was der Vater wollte. Verstehst du, wer sind wir? Dass wir mehr sollten. Und kannst du auch verstehen, wenn er das gemacht hat, dann ist es doch schön, wenn wir ihm nachfolgen, weil wir heißen nicht die 10 Gebotler, dann kannst du die 10 Gebote halten, sondern wir heißen Christen, weil wir Christus nachfolgen wollen. Und dann sehen wir in Philipper 2, nicht nur, dass er sich entäußert hat, der war auch gleichzeitig Gott und Mensch, der nahm die Gestalt eines Knechts an. Der war bereit, Diener zu sein. Der Jesus hat mal gesagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld. Kannst du dir vorstellen, wie das wäre, wenn wir auch alles aufgeben, unseren eigenen Plan, Gottes Plan machen? Und wenn du als Mann oder Frau nach Hause kommst und sagst, hallo Schatz, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, auch wenn ich müde bin, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben für dich jetzt. Oder die Kinder kommen, hallo Papa, ich komme von der Schule, boah, es war anstrengend, aber ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden beim Mittagessen, sondern um zu dienen und jetzt den Tisch zu decken für dich. Und du würdest denken so, echt, kann das sein? Das wäre eine Sensation, oder? Oder du gehst zum Pastor in der Gemeinde oder zum Verantwortlichen, hallo, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, nein, kein Seelsorgefall, sondern ich will dir dienen, was kann ich für dich machen? Und du würdest denken, sind die noch normal? Stimmt was nicht? Aber verstehst du, wie schön das wäre, wenn das so wäre? Das ist, was Jesus macht. Der gibt auf, macht sich zu nichts und ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, obwohl er Gott ist. Und dann geht es eine Stufe weiter. Der ist nicht nur Knecht geworden, der erniedrigte sich sogar selbst. Noch niedriger als die anderen. Demut heißt eigentlich niedrig von sich denken. Demut ist niedrig von sich denken. Oder sich erniedrigen, runtersetzen. Weil wir sind nur Geschöpfe. Wann immer wir mehr sein wollen, werden wir sündigen und fallen. Aber wenn wir wissen, wir sind so niedrig, wir müssen nicht mehr machen vor Gott. Manchmal ärgert uns das, weil die anderen, die denken, sie sind mehr als wir, oder? Dann guck auf Gott und denk dran, du bist nur Geschöpf. Und die anderen, die denken, sie sind mehr, werden irgendwann fallen. Nicht schlimm. Bleib da, wo du bist, in Beziehung zu Gott, unter seiner mächtigen Hand, der sorgt für dich. Und der erniedrigt sich und der hat sich untergeordnet. Wieso ordnet sich Jesus unter? Ich würde denken, wenn du den ganzen Unsinn siehst, was sie da alles treiben, dieser Tempeldienst, und da würde ich irgendwann wahrscheinlich durchdrehen. Aber der hat es gemacht. Der hat sich untergeordnet, den staatlichen Autoritäten. Der ist mitgegangen, hat mitgemacht. Und war ein Diener für Leute und hat gesagt, wie kann ich dir helfen? Und dann sehen wir die nächste Stufe, der war gehorsam. Wow, ich habe früher gedacht, der lernte gehorsam, war der dann vorher ungehorsam? Nein, das wäre Sünde. Der musste nie gehorchen, der war der Chef. Der musste gar nie gehorchen, weil der hat gesagt, Erde. Wir wissen aus Hebräerbrief, dass er der Baumeister ist, dass er die Erde geschaffen hat. Der hat dann gesagt, da werde Licht und bling, wurde Licht. Dann hat er gesagt, da sollen sich die Meere teilen und bling, teilten sich die Meere. Stell dir das so einfach vor. Der kann alles. Mit dem Hauch seines Mundes kann der Putin vernichten. Und den Teufel übrigens auch. Der kann das so einfach. Und jetzt geht der runter und hört sich an, was andere sagen und folgt dem. Irre. Verstehst du, selbst wenn du der Chef in der Familie bist, wenn du der Chef in der Firma bist, das wäre ein Segen für jeden, wenn du demütig würdest und zuhören würdest. Wenn du die Mutter bist, der Vater, du bist Gemeindeleiter, du bist irgendwo Leiter, das wäre ein Segen. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern zu dienen und mein Leben einzusetzen für dich. Sag mir, was ich tun soll. Der fragt einen Mann am Brunnen, willst du gesund werden? Der Mann kämpft damit, ja, ich kann es nicht, ich schaff's nicht. Anstatt dass er einfach sagt, ja, hilf mir. Und zack, war er gesund. Verstehst du, wir wollen dann selber und dann, warum geht's nicht? Anstatt uns einfach auszuliefern, gehorsam zu sein. Und dann noch, gehorsam bis zum Tod. Der Tod, den kriegt wer? Nur Schuldige. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und wenn der stirbt, dann wird er schon was Falsches gemacht haben. Der hat sich sogar, das geht gar nicht, dass Gott stirbt, aber der war bereit, in den Tod zu gehen, damit er uns zeigt, er kann auch wieder rauskommen. Und mit Tod verbunden war Schläge, angespuckt, sich verachten lassen mit der Dornenkrone. Warum macht er das? Weil er dich liebt. Und weil er uns zeigen will, der einzige Weg zur Gnade ist Demut. Der einzige Weg zur Gnade ist Demut. Die Demut vom Herrn öffnet dir Tore der Gnade. Und deine Demut vor Gott nimmt die Scheibe weg. Was musst du machen? Erkenn, dass du nichts bist und Gott ist alles. Sei bereit, ein Diener zu sein. Sei bereit, gehorsam zu sein. Nimm das auf dich. Und zum Schluss, gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Nimm das auf dich mit Disziplin, was Gott dir auferlegt. Mit dem Wissen, selbst wenn du am Kreuz bist, halte durch, am Ende wird Gott dir geben, was dir zusteht. Die Wahrheit ist, das Leben hier auf Erden ist nicht, um glücklich zu werden. Das hat mir geholfen. Das Leben hier auf Erden ist nicht, um glücklich zu werden. Weil wir das denken, versuchen wir die ganze Zeit, uns das Glück zu nehmen. Und Gott macht uns bestimmte Dinge in den Weg, so Ehepartner, Kinder, Gemeinde. Und du denkst, wie können die mir helfen, glücklich zu sein? Das klappt nicht. Mit dem Partner kann ich nicht glücklich werden. Mit der Gemeinde weiß ich nicht, ob ich glücklich werde. Aber Gott verspricht nicht hier, dass wir glücklich werden. Sondern Gott hat uns die Leute gegeben, damit wir heilig werden. Und jetzt steckt er uns zusammen und wir haben keine Einheit. Und jetzt gibt er uns Demut, damit wir lernen, weich zu werden, auf ihn zu hören, mit ihm zu gehen. Und dann wird er uns formen, Stück für Stück. Durch Demut werden wir heiliger, weil die Kanten weg sind, Eigenwille weg sind. Und wenn wir dem folgen, dann wirst du glücklich. Glückselig sind die geistlich Armen. Da kommt glückselig, wenn wir vorher demütig sind. Glückselig sind die Trauernden. Glückselig sind die Weinenden. Glückselig sind die um meinetwillen Verfolgten. Ihr werdet Lohn kriegen. Gott wird nie zu kurz kommen, denn seine mächtige Hand kann durchgreifen. Und das ist, was zum Schluss hier steht. Hast du dir je überlegt, warum Gott Jesus über alle Maßen erhöht hat und ihm einen Namen gegeben hat, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich jedes Knie beuge und jede Zunge bekenne, dass er der Herr ist? Warum? Steht hier drin. Denn, darum. Und was ist das? Weil er sich selbst zu nichts gemacht hat. Der erniedrigte sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und dann steht da, darum hat Gott ihm den Namen gegeben über alle Namen. Nicht, weil er sowieso schon Gott war, sondern weil er sich erniedrigt hat, wurde er erhöht. Und das zum Schluss gilt für dich auch. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Und der wird auch glücklich werden. Und dann kannst du auch erleben, wie das ist, wenn man zu Jesus kommt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, lebendig machen. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Lern von mir. Am ganzen Ende kann ich dir sagen, das ist erbärmlich, wie man so lange mit Christus leben kann und versucht aus eigener Kraft, mit eigenen Mitteln, das zu erreichen, was eigentlich nur Gott schenken kann. Und in dem Werdegang von 27 Jahren habe ich meiner Frau oft Schwierigkeiten gemacht, meinen Kindern immer wieder Schwierigkeiten. Der Gemeinde, es sind Dinge passiert in der Gemeinde, da habe ich gedacht, warum passieren mir die? Ich mache doch alles richtig. Ich habe alles genauso gemacht wie im Wort. Aber was ich feststellen musste, Gott hat Schwierigkeiten gebracht, damit Christoph mitkriegt, Christoph, auch wenn du sehr religiös alles nach dem Wort machst, es braucht meine Hilfe. Du kannst nicht hier werkeln, sondern unter meiner mächtigen Hand werde ich dich führen und leiten in Abhängigkeit von mir. Und dann sorge ich schon für dich. Und es ist nicht, um glücklich zu werden, sondern heiliger. Und dann wirst du dahin gebracht, wo Segen ist. Und das möchte ich dir am Ende mitgeben. Wenn du weißt, dass du nichts bist und Gott alles, dann kannst du echt zur Ruhe kommen. Denn wenn Gott alles ist, wird er sich drum kümmern und du nicht. Und dann müssen wir lernen, stolz heißt, mit meinem eigenen Willen, mit dem Vertrauen auf mich selbst, mit Selbstverwirklichung, mit Selbstbedienung und Eigenlob, wird Gott gegen dich kämpfen. Was wir brauchen ist, anstatt Eigenwille, Gottes Wille. Anstatt Selbstvertrauen, Gottvertrauen. anstatt Selbstverwirklichung? Gottverwirklichung, Jesus ausleben in Demut. Anstatt Selbstbedienung? Gottesdienst. Und anstatt Eigenlob? Ha, wie habe ich es gemacht? Gotteslob. Und es nicht am Sonntag nur, sondern als Einstellung die ganze Woche. Und das tut echt weh. Ist aber der beste Weg, um Gnade zu kriegen. Ist der beste Weg, um die Schönheit Christi zu zeigen. Der beste Weg, die Gemeinde zu erhalten. Und der beste Weg, um am Ende erhöht zu werden bei Gott, wenn er sagt, du warst treu in dem, dass du dich niedrig gehalten hast. Ich will dir mehr geben. Oh Geschwister, ich könnte weinen, wenn ich zurückgucke. Und ich hoffe, irgendwas von der Predigt hat dich motiviert, schneller zu verstehen, dass wir